HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Chefkoch Klaus Koster hat gebrutzelt und jetzt ist die Küche kalt. Mit mir hier am Tisch sitzen Stefan Walter und Henrik Jacobs, unsere Transfermarktexperten der letzten Tage und die HSV-Experten natürlich sowieso. Mein Name ist Kai Schiller. Und es könnte noch einen Nachtisch zum Deadline-Day geben. Über all das wollen wir jetzt sprechen. Und ich würde vorschlagen, dass wir direkt mal mit der Aktualität anfangen. Heute ist Mittwoch, ein Tag nach dem Deadline-Day. Und Stefan, du warst vorhin beim Training und du warst dort, aber zwei HSV-Profis waren nicht dort. Und die Frage ist, könnte da transfertechnisch auch nach der Transferfrist noch was passieren?
Leckeres Intro erstmal, Kai, hat mir sehr geschmeckt. Tatsächlich waren Daniel Fadli und Miro Moheim gerade nicht beim Training, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Also Fadli ist tatsächlich nicht mehr in Hamburg, der befindet sich auf Reisen. Die Tendenz ist ein Last-Minute-Wechsel nach Österreich. Dort ist das Transferfenster noch geöffnet. Also dort gibt's
auch lecker Essen.
Dort gibt's wirklich sehr lecker Essen. Also hin zum Kaiserschmarrn, weg vom Franzbrötchen. Und bei Miro Moheim ist es ein bisschen anders. Der trainierte heute individuell im Kraftraum, hat gestern zum ersten Mal wieder nach wochenlanger Verletzung wieder mit der Mannschaft trainiert. Ein bisschen ärgerlich oder ungünstig natürlich, dass er dann gleich am zweiten geplanten Trainingstag kürzer treten muss. Offizieller Grund Belastungssteuerung. Wir kennen das alles. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn er ein anderes körperliches Signal gesendet hätte und nur zwei Tage in Folge direkt wieder mittrainieren kann. Tatsächlich aber deutet sich bei Moheim weiterhin kein Abgang an, trotz des Wechsels bzw. der Verpflichtung von David Möller-Wolfe, dem neuen linken Schienenspieler beim HSV, und trotz der erfreulichen Entwicklung von Youngster Luis Lemke. Moheim aktuell ein bisschen hinten dran, aber wird Stand jetzt bleiben und im Volkspark ist man darüber gar nicht so unglücklich, wie man hört.
Du hast den ersten Eindruck, neuen Norwegen-Rakete direkt überprüfen können. Wie war denn das erste Training?
Ja, man hat schon gleich gesehen, welche Qualitäten man sich von ihm erhofft. Klar, es war jetzt auch eine Trainingsübung, in der es die Aufgabe war, Druck auf den Gegenspieler auszuüben, aber David Möller-Wolfe übt auch Druck auf seinen Gegenspieler aus. Also ein ganz anderes Profil als Miro Moheim, der seine Stärken eher am Ball hat und im Verteidigen nicht immer der aufmerksamste Spieler war, hier und da auch mal ein Gegentor verschuldet hat. Gerade so beim Einschätzen von Defensivsituationen hat er hin und wieder mal seine Problemchen gehabt. Möller-Wolfe steht dann eher für einen seriösen Verteidigungsstil. Das hat er heute bei seinem ersten Training auch schon mal angedeutet. Also jemand, der wirklich den Gegner attackiert und für eine sehr gute Defensivübersicht steht. Nach einem Training lässt sich nicht so wahnsinnig viel sagen, aber ein bisschen war schon zu sehen, okay, ganz neuer Spielertyp, der dann auch die Linie rauf und runter rennt und nicht mehr bei Ballbesitz ins Zentrum rückt.
Über die linke Schiene im Speziellen werden wir auf jeden Fall nochmal gleich gesondert sprechen. Hendrik, jetzt einmal ganz im Allgemeinen, dass alle sagen, das war eine Top-Transferperiode des HSV. War die diese Top?
Also auf dem Papier liest es sich alles erstmal ganz gut. Also der HSV hat insgesamt jetzt 10 Neuzugänge verpflichtet, insgesamt 15 Spieler auch abgegeben, wobei man dazu sagen muss, dass einige von denen ja auch in der Rückrunde dann schon gar nicht mehr beim HSV gespielt haben. Emanuel Farai, Emi Sahiti, Sumahoro. Joel Agiekum ist ja auch wieder da, über den spricht gar keiner mehr, aber der spielt jetzt auch keine Rolle mehr, hat jetzt aber auch am Deadline-Day keine Rolle mehr gespielt, der wird jetzt erstmal in der U21 spielen, kann aber natürlich dann irgendwann mal ein absoluter Notfall-Kandidat sein, falls dann doch nochmal in der Innenverteidigung was passiert. Also da sind wir auch direkt beim Thema, was vielleicht die meisten auch noch so jetzt am kritischsten sehen, die Innenverteidigung. Man hat jetzt Luka Vucevic natürlich verloren, das war der Garant für alles im letzten Jahr, aber natürlich dann auch für eine stabile Abwehr, dafür ist Sebastian Bonneau gekommen. Guter Ersatz, wie ich finde, aber wenn jetzt auch Daniel Fadli noch gehen sollte, dann ist das natürlich allein numerisch schon mal ein Spieler weniger. Natürlich, alle sprechen beim HSV von Shafiq Nanja, dem will man die Chance geben, dann auch auf Spielzeit zu kommen. Das finde ich auch gut, das finde ich mutig. Das ist ja der Hamburger Weg, den der HSV ausgerufen hat unter Melvin Polzin und Loic Favé. Und ob es dann wirklich eine gute Transferperiode war, wird dann ja die Saison zeigen. Also die meisten Transfers kann man erst dann auch nach ein paar Monaten, vielleicht sogar erst nach ein paar Jahren dann bewerten. Beispiel Miro Moheim. Ich glaube, da hätte jeder nach einem halben Jahr gesagt, das ist ein Fehleinkauf. Der hat ja gar nicht gespielt. Nach einem Jahr immer noch und nach drei Jahren war er dann plötzlich ein richtig guter Linksverteidiger. Also ja, da muss man vielen Spielern einfach Zeit geben. Die hat der HSV jetzt allerdings auch nicht, weil man war ja schon sehr spät dran jetzt mit vielen Transfers und auch das ist vielleicht etwas, was man zumindest ein bisschen kritisch anmerken könnte, dass jetzt da durchaus wichtige Spieler, gerade links und rechts auf der Schiene, erst sehr spät gekommen sind und jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit brauchen, um sich in der Mannschaft zurechtzufinden. Wie schnell sie sich dann in der Bundesliga zurechtfinden, ja, wird man jetzt vielleicht schon dann am Sonntag gegen Mainz sehen.
Du Du hast eben gesagt, alle sprechen über Shafik Nanja. Ich würde sagen, alle sprechen über Fabio Vieira. Also das war ja nun das bestimmende Thema, nicht der vergangenen Tage nur, sondern der vergangenen Wochen. Und nun ist er hier, gestern erstes Training, 300 Zuschauer, alle ihn gefeiert. Jetzt muss er natürlich relativ schnell auch das dann auf den Platz bringen. Wobei, sollte jetzt keine ganz großen Probleme geben. Der hat ja bei Arsenal komplett mittrainiert und hat sogar in dem einen oder anderen Testspiel auch ein paar Minuten sammeln dürfen. Stefan, denkst du, der wird jetzt direkt, weil er kennt ja auch Merlin Polzin, der kennt auch einen Großteil der Mannschaft, der wird direkt am Sonntag gegen Mainz 05 starten und dann auch Richtung Unterschiedsspieler direkt sein können?
Also entscheidend war gerade eigentlich dein Satz, er durfte ein paar Minuten bei Arsenal spielen. Das ist tatsächlich das kleine Problem an diesem Transfer. Also er kommt jetzt nicht mit in körperlicher Top-Verfassung hierher, was daran liegt, dass er eben nicht in den Testspielen schon mal 90 Minuten ran durfte oder sagen wir mal zwei Drittel eines Spiels, sondern eben ein bisschen weniger, gerade zuletzt, als sich dann eine ganz andere Startelf bei Arsenal herauskristallisierte. Von daher finde ich es wirklich schwierig, diese Frage jetzt zu beantworten. Ich würde mal vorsichtig prognostizieren, wir sehen Vieira auf der Bank noch gegen Mainz und er startet dann vielleicht erst eine Woche später. Ich glaube, man ist da noch ein bisschen vorsichtiger.
Kann man das 57.000 Zuschauern im Volkspark, im ausverkauften Volkspark verkaufen?
Ja, schwer. Vielleicht liege ich auch falsch, es ist wirklich so ein 50-50-Ding. Ich finde eigentlich so rein körperlich normalerweise, wenn das jetzt ein normaler Neuzugang wäre, würde man den erstmal auf die Bank setzen, genauso wie es bei Moffi auch der Fall war. Der hat ja die ganze Zeit trainiert in Nizza, nur halt bei der zweiten Mannschaft. Auch der hat sogar gar nicht gespielt in den Testspielen. Also da hat man dann eben auch gesagt, für 60 Minuten reicht's. Und trotzdem bringen wir ihn nicht von Anfang an in Dortmund, sondern von der Bank und führen ihn mit 30 Minuten erstmal langsam heran. Weil es aber eben kein normaler Neuzugang ist, sondern der neue Künstler hier in Hamburg, der Mann, der den Zauberstab auch auf dem Platz schwingen soll. Ja, vielleicht sehen wir ihn dann doch von Anfang an und ich lieg falsch.
Also ich würde auch direkt dagegen halten.
Wollte ich nämlich und wollte, dass du schlichten musst, aber dann sind wir uns einig.
Ja, also er hat jetzt auch ja die gesamte Vorbereitung bei Arsenal mitgemacht. Also ja, natürlich hat er jetzt nicht jedes Spiel von Anfang an gemacht, aber ja, wer jeden Tag auf dem Trainingsplatz steht, der hat dann auch die körperliche Verfassung, um dann ja auf Anhieb jetzt gegen Mainz in einem Heimspiel zu spielen. Auch vor allem, weil es ein Heimspiel ist gegen Mainz. Also das ist jetzt ja nicht das Auswärtsspiel in Dortmund, wo es dann erstmal vielleicht um Dagegenhalten, um Stabilität, um Zweikämpfe geht, sondern jetzt will der HSV natürlich gleich im ersten Heimspiel auch ein Ausrufezeichen setzen und du hast es schon gesagt, die Zuschauer da mitnehmen, das wird Fabio Vieira auf jeden Fall machen. Ja, zumal Martin Adelin jetzt zuletzt noch nicht ganz so überzeugt hat. Ich glaube, der braucht auch noch ein bisschen Zeit. Ist natürlich auch ein Spieler, den man vielleicht etwas anders einschätzt. Also das ist jetzt keiner, von dem man große Zauberdinge, so wie Stefan das gerade gesagt hat, erwarten kann. Das ist ein ganz anderes Profil. Jemand, der ganz stark über seine Laufstärke kommt. Sebastian Dürschall, der Kaderplan, hat ihn so ein bisschen eigentlich aus so einem unsichtbaren Spieler beschrieben. Und der wird bestimmt auch noch wertvoll werden in dieser Saison. Aber jetzt in diesem Heimspiel, erstes Heimspiel, Euphorie ist da. Da muss Fabio Vieira von Anfang an spielen. Und ich bin mir sicher, das würde auch.
Haben wir ein schönes 2-1 gegen Stefan. Gefällt mir schon mal ganz gut zum Anfang. Was ich ganz lustig finde, ist ja, wenn man jetzt, wir sprechen über alle Transfers und wir sprechen über die Position gleich nochmal im Speziellen. 10 Neuzugänge, 15 Abgänge, das klingt wieder nach Totalumbruch. Und wenn man sich jetzt die Startelf anguckt, dann ist da eigentlich gar nicht viel Neues drin. Da ist die Abwehr natürlich ein bisschen anders, aber ansonsten ein neuer Stürmer vorne drin. Aber ansonsten ist das doch viel altbewährtes, vor allen Dingen deswegen, weil Vieira und auch Albert Grünberg, die sind ja beide schon HSV erprobt. Also ist das eigentlich kein ganz großer Nachteil für den HSV, oder?
Ja, Bono natürlich jetzt der neue Abwehrchef für Luka Vuskovic. Beide Schienenpositionen mit Möller-Wolf und El Ouahti neu besetzt im Sturm natürlich. Patson Daka wird wahrscheinlich gegen Mainz jetzt beginnen, würde ich mal prognostizieren, es sei denn, ihr beiden haltet wieder dagegen.
Nee, aber das sind dann genau 4 und hätte man 7, die schon letzte Saison unter Merlin Polzin gespielt haben. Das finde ich ist jetzt für einen Neustart in der Saison eigentlich gar nicht so viel Veränderung.
So ist es. Am Ende muss man auch sagen, vor einem Jahr gab es eine wirklich gravierende Veränderung am Kader und da hat es Merlin Polzin, finde ich, sehr, sehr schnell geschafft, daraus eine Mannschaft zu formen, eine Einheit, die wirklich auch füreinander einsteht in guten und in schlechten Zeiten, wie es immer so schön heißt. Das hat man gesehen auf dem Platz und ich traue ihm das dieses Jahr genauso zu und wie du ja schon skizziert hast, sind es ja sogar noch mal ein paar Veränderungen weniger von wirklich, wirklich waschechten Neuzugängen. Aber die Zeit drängt auch, die Saison hat bereits begonnen. Also es ist natürlich jetzt auch die Aufgabe, sagen wir mal mindestens bis zur Länderspielpause, da auch eben den neuen Qualitätsbooster, den man erhalten hat, auch wirklich spielerisch zu sehen.
Dann lass uns doch einmal so ein bisschen Position für Position durchgehen und uns mal ran analysieren, wo der HSV jetzt eigentlich steht nach dem Deadline Day. Also im Tor ist nicht viel passiert und trotzdem können wir einmal da zwei Wörter zu verlieren, weil im Winter gab es da eine Veränderung. Wo steht der HSV da aus eurer Sicht jetzt?
War eigentlich genau da, wo er im nach der Saison aufgehört hat. Also Sander Tangvik hat ja gezeigt im letzten Saisonspiel in Leverkusen, was er kann. Deswegen haben natürlich auch hier und da ein paar Fans sich gewünscht, dass der jetzt auch zur neuen Saison dann die Nummer 1 wird, zumal ja auch lange Zeit nicht unklar oder noch unklar war, ob Daniel Heufen dann überhaupt beim HSV bleibt. Er hat dann kurz vor Saisonende verlängert und auch mit der Absprache, dass er auch weiterhin die Nummer 1 bleibt. Deswegen war da jetzt eigentlich kein großes Fragezeichen. Aber Tangvik ist jetzt der Pokaltorhüter, hat auch die erste Runde überstanden und ist dann natürlich eine starke Alternative, wenn Heuer Fernandes mal verletzt oder gesperrt fehlen sollte.
Am meisten Veränderungen, haben wir schon gesagt, gab es dann oder gibt es in der Abwehr. Ich will das jetzt einmal zweiteilen. Gehen wir mal die Dreierreihe durch. Da sind wir uns wahrscheinlich alleine einig. Bono im Zentrum als Nachfolger von Luka Vuskovic und dann Capaldo, den kennt man, und Toru Nariga, den kennt man auch. Also das ist natürlich nominell, also es ist ein bisschen schlechter als letzte Saison, weil wenn du Vuskovic verlierst, dann kann es nicht besser werden und trotzdem ein ordentlicher Ersatz, oder?
Definitiv. Ich finde, allein vom Profil her passt er hervorragend in diese Lücke, die Luka Vuskovic hinterlassen hat. Und natürlich kann er ihn nicht 1:1 ersetzen. Es war klar, dass der HSV in der Abwehr erstmal die Saison schlechter aufgestellt sein wird als letzte Saison, weil Vuskovic nun mal so ein Überspieler war. Und trotzdem kann man insgesamt defensiv besser abschneiden als letzte Saison, weil dann eben auch andere da fleißig mithelfen können. Ich finde, Bono fügt sich erstmal hervorragend ein, weil er eben auch diese Leader-Qualitäten hat. Also was ganz wichtig ist, was Luka Vuskovic vor allem letzte Saison auch immer gemacht hat, war wirklich seine Mitspieler auch zu stellen. Das ist gerade in einer Dreierkette, die ja etwas komplizierter taktisch zu spielen ist bei eigenem Ballbesitz und wenn der Gegner am Ball ist, ist das eben enorm wichtig. Und auch schon in Fair, aber auch in Dortmund hat man gesehen, was der auch in der Luft alles abräumt, also Bono. Also da sieht man dann natürlich auch, okay, da kann er schon den Luka machen. Und ich finde ihn auch im Spielaufbau recht vernünftig. Er kann auch vorne nach Standards gefährlich werden. Also ganz, ganz, ganz wichtiger Transfer. Und dann mal schauen, wie Mario Vuskovic zurückkommt. Das weiß natürlich niemand, aber ich bin natürlich total befangen bei dem Thema, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass der auch in diese Dreierkette hervorragend reinpasst. Vielleicht dann eine Links an die Seite von Bono und dann mit Capaldo zusammen wäre das schon auch eine Wucht.
Jetzt mache ich mich unpopulär und sage, dass ich mir das ganz schwer nur vorstellen kann, dass er tatsächlich nach der vierjährigen Pause es schafft. In dieser Hinrunde glaube ich eher sowieso nicht, aber auch in der Rückrunde wird es schwer für ihn. Meine Prognose, Hendrik, welche Seite bist du, Stefan oder ich?
Ja, also tendenziell schon eher auf deiner, weil es kann einfach niemand wirklich beurteilen, wie, was es bedeutet, 4 Jahre nicht Fußball spielen zu dürfen und insbesondere auf dem Niveau, zumal Vuskovic ja sowieso noch nicht, also Mario in der Bundesliga auch gespielt hat. Das ist einfach ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Ich glaube, da kann man auch als HSV jetzt nicht wirklich mit planen, sondern das ist eine Art Bonusspieler. Wenn das funktioniert, dann ist das natürlich top. Und wenn nicht, dann ist man da jetzt vielleicht nicht 100% perfekt aufgestellt, aber trotzdem so gut, um zumindest mal durch die Hinrunde zu kommen.
Ja, wobei du hast gesagt, es ist ein großes Fragezeichen. Jetzt habe ich nochmal ein kleines Fragezeichen, weil hinter dieser quasi gesetzten Dreierreihe auf der Bank ist da aus meiner Sicht jetzt nicht ganz so viel. Wir haben es eben schon gesagt, Daniel Fadli ist auf dem Weg nach Österreich. So, dann haben wir Omari und dann haben wir den von dir angesprochenen Hendrik Schaffig. Nanja.
Und das war's dann auch schon.
Und Jason Bissimuel. Unterschätzt mir diesen jungen Mann nicht, in der Vorbereitung viel Spielzeit bekommen. Auch ein großes Talent, dem traue ich zu, da zumindest mal auch mal eingewechselt zu werden.
Aber es sind dann zwei Talente und Omari. Das ist halt wirklich nicht viel, oder?
Nee, das ist nicht viel. Deswegen kann man dem für den HSV nur hoffen, dass alle Spieler da hinten gesund bleiben. Was ja gerade bei Spielern wie zum Beispiel Capaldo, der auch immer mal wieder muskuläre Probleme hat, schon ein gewisses Risiko ist, aber der HSV, habe ich ja eben schon gesagt, will dann aber auch Shafiq Nanja da die Möglichkeit geben, dann auch auf Spielzeit zu kommen, und das ist ja dann auch richtig, wenn man dann sich dafür entscheidet, dann kann man jetzt dann auch, finde ich, ihm nicht noch wiederum Innenverteidiger vor die Nase setzen, sodass er dann eigentlich gar keine Chance auf Spielzeit hat.
Einverstanden, stimmt, und was Capaldo betrifft, der ist zwar immer mal wieder angeschlagen, aber der hat ja auch extrem gutes Heilfleisch und ist dann schnell wieder zurück, zumal er dann ja auch noch Omari hinter sich hätte. Ich glaube, das größte Problem ist, was passiert, wenn Bono mal für 3 Wochen ausfällt.
Genau, also da wird sich die sportliche Leitung auf jeden Fall durch alle Szenarien schon mal durchgedacht haben. Also natürlich, John Torunariga hat das letztes Jahr dann gespielt, als Vucevic nicht da war, hat das ganz okay gemacht. Ist natürlich dann auch ein anderer Spielertyp da hinten drin. Der wäre jetzt auch wieder der erste Kandidat. Dann ist wiederum dann Nanja oder Omari wiederum der Ersatz für Torunariga. Und vielleicht gibt es aber auch so ganz andere kreative Lösungen, ob so ein Albert Samilukonga nicht dann auch mal hinten drin spielen kann, als quasi eher Spielaufbau. Libero dann, also da gibt es bestimmt noch mal so ein paar Ideen, die Trainer dann auch im Kopf haben.
Dreierkette abgehakt, gehen wir mal auf die Außen, die sogenannten Schienenspieler, selten so viel und so oft Schienenspieler gelesen, drüber gesprochen wie in diesem Sommer. Das Wort gab es gefühlt vor 3 Jahren noch gar nicht. Nun haben wir 2 Schienenspieler und 2 neue Schienenspieler, also auf der Schiene ist einiges passiert und da ist der HSV deutlich besser aufgestellt als in der vergangenen Saison, oder?
Ja, also rechts war es jetzt ehrlicherweise nicht sehr schwierig, da einen Qualitätsschub zu machen. Nichts gegen Bakariatta, aber ich finde schon, dass er in der Bundesliga auch an seine Grenzen herangeführt wird. Da war es enorm wichtig, dass der HSV Verstärkung findet. Und jetzt ist es auch noch eine auf dem Papier Top-Lösung geworden mit Zakaria El-Ouahdi. Ein 8-Millionen-Mann aus Krenk, der sogar 17 Millionen wert ist. Marokkanischer Nationalspieler, sehr offensiv stark. Steht wirklich für Scorer-Punkte, kann auch kombinieren mit seinen Mitspielern. Wird, glaube ich, für eine ganz andere Wucht und vor allem auch Flankenqualität auf der rechten Seite sorgen.
Und du hast heute mit ihm gesprochen. Was für ein Typ ist er?
Genau, ein wirklich sehr, sehr sympathischer Typ. Viel gelacht, sich Zeit genommen für uns Journalisten im Gespräch. Hat auch nochmal berichtet, warum er eben vor einem Jahr nicht den Verein verlassen hat. Da war er Wolfsburg interessiert, aber sein Vater an Leukämie erkrankt. Das war ihm sehr wichtig, dort in der Nähe seines Vaters zu bleiben. Der ist jetzt zum Glück wieder gesund. Der hat ihm auch im Auto zum Medizincheck nach Hamburg gefahren am Sonntag. Von daher alles wieder in Ordnung. Sein Vater berät ihn auch. Beide wollten diesen Wechsel nach Hamburg, haben nochmal beim Präsidenten enträngt, dann auch den Wechselwunsch unterlegt. Und am Ende ist ja das dritte und letzte Angebot des HSV auch angenommen worden. Ich verspreche mir tatsächlich viel von ihm. Wie gesagt, gerade auch im Vergleich zu Jatta, glaube ich, wird das ein ganz anderes Spiel werden auf der rechten Schiene beim HSV. Und gleichzeitig ist es dadurch natürlich auch wichtig, die Balance zu halten und auf der linken Schiene etwas defensiv stärker zu agieren. Und auch die Dreierkette muss dann ein El-Ouahdi absichern, wenn der immer wieder nach vorne kommt. Also da gilt es dann eben auch, die Position defensiv aufzufüllen, wenn der vorne rumturnt. Das muss dann im Gesamtgefüge klappen. Und da ist natürlich ein Möller-Wolf auf der linken Schiene der wesentlich bessere Spieler für das Profil, was jetzt gesucht wird im Vergleich zu Muheim, der seine Stärken eben eher in der Offensive hatte, aber jetzt braucht man defensive, solide Qualität links hinten und dafür stehen ein Lemke und ein Möller-Wolfe eher als Muheim. Lemke, Möller-Wolfe auch 2, die die Linie rauf und runter marschieren. Diese Anforderungsprofil-Anpassung hat stattgefunden in diesem Sommer. Ich bleib dabei, für Muheim wird es schwer.
Möller-Wolfe ist neu. Lemke hat extrem überzeugen können in der Vorbereitung, ist 16 Jahre alt. Und dann haben wir, wie gesagt, auch immer noch Muheim. Ordner mal, Henrik, wie siehst du den wirklich spannenden Dreikampf jetzt auf der linken Seite?
Ja, es war ja tatsächlich auch die Frage, über die wir jetzt zuletzt am meisten auch diskutiert haben. Was wird aus Miro Muheim? Und eigentlich ist ja jeder davon ausgegangen, dass er dann geht, wenn der HSV noch einen Linksverteidiger holt, beziehungsweise, dass der HSV überhaupt nur einen holt, wenn Muheim gehen sollte. Muheim selbst hat sich jetzt dazu entschieden, beim HSV zu bleiben. Ich glaube, das hat der HSV jetzt sich etwas anders vorgestellt. Da hat sich da wahrscheinlich dann auch eine deutlich bessere WM noch erhofft von ihm, dass man da vielleicht paar interessantere Anfragen mehr bekommt, als die es jetzt gab, wenn es überhaupt dann spannende Anfragen für ihn gab. Aber ich glaube, es ist im Endeffekt gar nicht so schlecht, dass man Miro Muheim dann noch als Alternative im Kader hat. Luis Lemke ist jetzt gerade mal 16 Jahre alt. Da jetzt nur auf den zu bauen, wäre sowieso schon fahrlässig gewesen. Jetzt hat man einen starken Spieler noch verpflichtet und Miro Muheim da noch zu haben. Auch der kann ja dann auch offensiv mal spielen, oder eingewechselt werden, wenn man hinten raus vielleicht nochmal Flanken braucht. Also ich finde, Muheim, Stefan hat es gesagt, hat ja sowieso eher seine Stärken in der Offensive. Wenn man da dann am Ende einfach nochmal viele Flanken braucht, dann ist der auf jeden Fall nochmal eine super Waffe.
Auf den Außenschienen, da sind wir uns also einig, deutliche Verbesserung. Gehen wir einen weiter nach vorne, auf die Doppel-6. Da alles wie immer, könnte man sagen. Albert Samilukonga zusammen mit Nikolai Remberg. Da beneiden wahrscheinlich auch der ein oder andere Bundesliga-Club, der mit dem HSV auf einem ähnlichen Niveau ist, den HSV um diese Doppel-6.
Genau, und jetzt mit Kofi Amorko noch einen Spieler dazu bekommen, wo man sich jetzt vielleicht fragt, braucht man den überhaupt? Aber natürlich Bei Remberg weiß man, da kommen mit Sicherheit 2 Gelbsperren schon mal in dieser Saison. Also 2 Spiele hat er da schon mal sicher. Und auch wenn dann da wiederum ein anderer Spieler auch ihn ersetzen könnte, beispielsweise Albert Grünberg, der dann da auch mal auf der Doppel-6 spielen kann. Aber ja, auf jeden Fall auch ein interessanter Spieler. Für ihn jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ob das der perfekte Wechsel war zum HSV jetzt in diesem Alter. Ich glaube, da wäre vielleicht ein anderer Club, wo er wirklich dann auch viel Spielpraxis bekommt, für ihn besser gewesen. Aber für den HSV natürlich super, dann so einen Spieler noch als Backup zu haben.
So, und dann bleiben wir im zentralen Mittelfeld und gehen noch ein weiter nach vorne, Stefan. Also über Vieira haben wir schon gesprochen. Ansonsten auch ganz viele Neuzugänge auf dieser Position. Ordnet das mal für uns ein.
Ja, erstmal sieht, glaube ich, die 1A-Variante so aus, mit Vieira auf der 10 im rechten Halbraum und Albert Grünberg auf der 10 im linken Halbraum zu spielen. Keine Flügelstürmer mehr. Die Flügel werden jetzt durch die Schienenspieler besetzt. Und im Sturm dann die Einmannspitze, mittelfristig Teremoffi. Für den Moment, vor allem gegen Mainz, wird es noch Patson Daka sein. Von beiden verspreche ich mir recht viel.
Zu den Stürmern kommen wir gleich. Bleibt man im zentralen Mittelfeld?
Bleiben wir bei den Zehnern. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch einige Spiele geben wird, in denen der HSV nur mit einem Zehner spielen wird. Sambi macht nicht jedes Spiel, wird dann auch mal verletzt sein an Rück, Grönbeck vielleicht eine Position nach hinten und Vieira als alleiniger Zehner hinter einer Doppelspitze. Es wird auch Spielsituationen geben, in denen genau diese Umstellung kommt. Aber erstmal ist es die 1A-Variante mit Grönbeck und Vieira, das Spiel aufzuziehen, für kreative Momente zu sorgen. Für die war in der Vorbereitung eigentlich nur Grönbeck zuständig. Jetzt bekommt er ein bisschen Entlastung. Der HSV wird unberechenbarer. Und ja, der neue Zauberer aus Portugal, der soll dann natürlich auch für die gewisse Würze sorgen.
Und einen haben wir noch ganz vergessen, der auch neu gekommen ist, Bilal Nadir. Auch ein Spieler, von dem man jetzt noch nicht so richtig viel weiß, aber ich habe ihn jetzt mal im Training auch ein bisschen beobachtet. Also der hat schon einen richtig guten linken Fuß, gefällt mir da eigentlich ganz gut. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was jetzt die richtige Position für ihn ist, aber ich glaube, der kann da in der Zentrale auf sehr vielen Positionen spielen. Ja, bin mal gespannt, auf wie viele Einsätze der dann so kommt.
Einen haben wir vergessen, hast du gesagt. Ich würde sagen, noch einen haben wir vergessen. Also Martin Adelin ist ja auch noch da und der hat ja auch ein paar Euro gekostet, 4 Millionen roundabout. Wird jetzt mutmaßlich durch den Vieira-Transfer erstmal auf die Bank rotieren. Und trotzdem könnte der wichtig werden in dieser Saison. Was versprecht ihr euch von ihm?
Also ich finde, er hat gezeigt in seinen bisherigen Auftritten, gerade auch in der Vorbereitung, dass er noch Zeit braucht. Das finde ich gar nicht schlimm. Der kommt aus der 2. französischen Liga, der ist 22 Jahre alt. Der hat den langfristig unterschrieben, der hat noch Entwicklungspotenzial und der muss nicht sofort in seinem ersten Jahr hier Stammspieler sein. Das ist er jetzt auch nicht mehr durch den Transfer von Vieira. Und ich finde auch, dass er offensiv bislang noch einfach zu wenig Aktion hat, also viel zu wenig Impact auf das Spiel des HSV. Ein sehr lauffreudiger Spieler, der durch Intensität kommt, aber ich finde, es fehlt ihm manchmal der Plan, wohin mit diesen läuferischen Qualitäten, was soll eigentlich am Ende bei herauskommen? Also ich finde, es ist nicht zielstrebig genug und genau das muss jetzt Polzin ihm einimpfen und dann kann er perspektivisch mal sehr, sehr wichtig werden für den HSV und für den Moment ist er in so einer Rolle erster, zweiter Einwechselspieler und auch das ist wichtig, denn die heißen bei Polzin ja nicht Einwechselspieler, sondern Finisher. Also Spiele in der Regel werden hinten raus entschieden. Ich glaube, keiner hätte was dagegen, wenn Adelin dann gegen Mainz in der Nachspielzeit das 2-1 macht.
Finisher hat der HSV idealerweise auch im Sturm und auch da gab es ein paar Veränderungen. Jetzt wird es ein Vierkampf. Wie ordnet ihr den Kampf um den möglicherweise nur einen Platz in der Sturmspitze ein?
Genau, aktuell ist es nur einer, aber es kann auch perspektivisch eine Doppelspitze werden. Das hat Melin Polzin auch gestern in der Runde schon gesagt, dass man da jetzt einfach ganz viele Optionen hat. Dann Vieira möglicherweise wie in der Rückrunde als Zehner hinter einer Doppelspitze. Ja, das könnten dann Moffi und Daka sein. Josef Paulsen sehe ich da aktuell eher als Finisher von der Bank, der dann mal für die letzten 15 Minuten reinkommt, wenn man da nochmal was Wuchtiges braucht im Strafraum und auch Kopfballstärke. Er ist ja eigentlich eher geholt als Anläufer und Pressingspieler. Das ist er jetzt aktuell nicht mehr und so ist er jetzt auch nicht mehr eingeplant. Aber nimmt natürlich auch weiterhin eine wichtige Rolle in der Kabine ein als Führungsspieler. Aber ja, der wird seine Einsätze bekommen hinten raus. Und ich glaube auch, dass er hier und da mal ein Tor schießen wird. Ich habe auch bin eine Wette eingegangen mit einem Kumpel. Habe gesagt, er macht mindestens 4 Tore. Sehr mutig von mir, aber ja. Schauen wir mal, können wir im Laufe der Saison nochmal
so mutig dran erinnern.
Und dann sollten wir natürlich nicht vergessen, dass man mit Otto Stange auch noch einen Stürmer hat, der den nächsten Schritt machen will und der natürlich auch brennt und immer wenn er reinkommt, auch, finde ich, gute Aktionen hat. Auf jeden Fall mal frischen Wind immer bringt. Der muss natürlich hier und da seine Aktion irgendwie noch etwas zielführender gestalten. Aber auch den muss man natürlich auf den Platz bringen, damit er dann auch sein Potenzial weiterentwickeln kann, weil das ist natürlich ein Spieler, für den man dann auch irgendwann mal gutes Geld bekommen kann.
sind wir im Schnelldurchlauf einmal durch den kompletten Kader gepflügt und zwei Spieler haben wir aber nicht genannt. Spieler Nummer 1 ist Emmanuel Ferrei. Der wird es richtig schwer haben jetzt in der kommenden Saison. Er hat es nicht bis zum Deadline Day geschafft, ein Angebot dran zu holen, das ihn selbst überzeugt hat. Gibt immer noch die Möglichkeit, auf einen anderen Markt zu wechseln, wo es noch das Transferfenster ein bisschen länger auf Kipp ist. Eure Prognose, was passiert mit ihm?
Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich glaube, Klaus Koster sitzt jetzt im Volkspark und denkt sich, ach, die 800.000 aus Elversberg waren jetzt so rückblickend doch gar nicht so schlecht, weil jetzt muss man ja auch sein Gehalt weiterzahlen und wer weiß, ob man überhaupt noch jemanden findet, der 800.000 Euro bietet. Zum Zeitpunkt Mitte Juni fand ich es aber total nachvollziehbar, dieses Angebot abzulehnen. Da wirkte es noch zu niedrig. Jetzt sitzt man irgendwie auf Ferrei herum. Es ist schon im Training deutlich, welche Zeichen er bekommt. Also er darf beim 11 gegen 11 nicht mehr mitmachen. Ist immer wieder außen vor in den Trainingsübungen. Das wird jetzt mal mindestens 2 Wochen lang noch so weitergehen. Da wird es richtig Druck geben vom Trainerteam und man wird ihm immer wieder das Signal senden, du sollst bitte den HSV noch verlassen. Ob er es am Ende macht, muss er selber wissen, ob er seine Karriere nochmal reaktivieren will. Ich würde es ihm empfehlen. Ich hätte ihm allerdings auch empfohlen, eines der Zweitliga-Angebote, die ihm vorlagen, anzunehmen. Dort sieht er sich aber nicht. Er sieht sich in anderen Ligen. Ja, ob das jetzt so Österreich, Schweiz und Saudi-Arabien und Portugal sind, wo die Transferfenster noch offen sind, habe ich zumindest mal Zweifel. Also es kann sein, dass Ferrei dann mal mindestens bis zum Winter noch bleibt. Sein Vertrag läuft noch ein Jahr beim HSV. Verlängert wird er auf gar keinen Fall. Er spielt definitiv keine Rolle. Er hat keine Option, überhaupt im Kader zu stehen. Also ist aktuell ein Tribünen-Stammgast. Schwierige Situation für Emmanuel Ferrei.
Aber er wird mit Sicherheit hier auch ganz gutes Geld verdienen. Er ist Vater geworden. Also er ist sicher auch dann nicht zu schade, mal in der U21 zu spielen. Das hat er auch schon getan. Also vielleicht ist er auch aktuell gar nicht so unglücklich mit dieser Situation.
Ziemlich unglücklich dürfte dann der letzte Kandidat sein, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Das ist Alexander Vasilidis, der ist verletzt, auch noch etwas länger verletzt. Und trotzdem soll er ja perspektivisch auch wieder zurückkommen. Seine Position gibt's aber eigentlich nicht mehr so wirklich. Wo seht ihr den eigentlich hier im Kader?
Tja, schwierig. Dadurch, dass seine Position gar nicht mehr vorhanden ist, es ist wirklich schwer. Er kann sicherlich auch einen der Zehner-Positionen einnehmen, aber warum sollte er das tun? Dort gibt es so viele Alternativen mit Nadir Adelin und auch Otto Stanger. Ich finde, Stanger hat sich total verdient, auch in diese Rolle des ersten oder zweiten Einwechselspielers reinzuschlüpfen. Ich sehe ihn noch nicht in der Startelf. Ich finde, soweit ist er noch nicht. Aber die Vorbereitung hat gezeigt, dass Polzin ihm schon so bis zu 1500 Minuten in dieser Saison so gewährleisten kann und vielleicht auch in dem einen oder anderen Spiel ihn mal von Anfang an zu bringen. Aber wo soll dann auch noch ein Rösing Lelesit spielen? Also, boah, Henrik, korrigiere mich gerne, aber...
Ja, aber er ist ja auch noch etwas länger verletzt. Also der kommt dann irgendwann im Oktober wieder, dann ist es auch nicht mehr ganz so lang bis Weihnachten und dann ist er mit Sicherheit ein heißer Kandidat im Winter, sich verleihen zu lassen und dann auch wieder irgendwie auf Spielpraxis zu kommen, die er auch beim HSV in der Rückrunde wahrscheinlich dann nicht mehr bekommen würde.
Das ist die gute Nachricht, dass einen Tag nach dem Deadline Day kann man auch schon wieder ans Wintertransferfenster denken. Das ist zwar noch ein bisschen hin, aber wird auch wieder turbulent werden sicherlich. Dann macht mal ganz schnell zum Schluss sozusagen ein Mini-Transferzeugnis. Also was würdet ihr sagen, hat Klaus Koster für eine Schulnote verdient für diese Transferphase?
Dadurch, dass El Fadli jetzt auch noch geht und dann eigentlich von den Abgängen nur noch Ferrei aktuell übrig geblieben ist, von denen, die wirklich eigentlich hätten gehen sollen, würde ich ihm eine 9 von 10 geben, wenn wir mal so in dieser Punkteskala ihn bewerten.
Ich weiß ja nicht, auf welcher Schule du warst, aber bei uns gab es eine 1 bis 6.
Naja, ich bewerte ihn nach Punkten. aber dann, wenn du unbedingt eine Schulnote haben willst, würde ich ihm eine 2+ geben. Ich finde es wirklich ein sehr, sehr gutes Transferfenster für den HSV auf dem Papier. Für eine 1 reicht es für mich noch nicht, weil zum Beispiel Spieler wie Dompe und Sahidi dann eben auch ablösefrei gegangen sind. Also hier und da hätte man vielleicht noch den einen oder anderen Euro rausholen können. Dafür aber natürlich Fabio Baldé für herausragende 7 Millionen nach Straßburg verkauft. Viele Einkäufe deutlich günstiger als der Marktwert, wie er so taxiert wird, eben angezeigt ist. Von daher hat er schon gerade auf der Verhandlungsposition sehr, sehr viel richtig gemacht. Natürlich auch späte Transfers, wie Henrik es schon geschildert hat. Ich glaube aber, es war einfach zu einem früheren Zeitpunkt für den HSV gar nicht möglich, solche Spieler zu bekommen. Deswegen sehr, sehr viel richtig. Mit 1-2 Millionen mehr auf der Abgangsseite hätte es sogar für eine 1 gereicht.
2+, sagt Stefan. Was sagst du, Henrik?
Ich wundere mich dann auch mal wieder, wir haben ja auch immer mal wieder thematisiert, dass am Ende das so auf eine Person reduziert wird. Natürlich ist das so ein bisschen auch das Fußballding, dieses Managerding. Man will dann auch ein Gesicht dafür und dieser muskelbepackte Klaus Koster, der Transfermacher, sehen wir gerade überall in allen sozialen Netzwerken. Also alle Fans sind jetzt richtig froh und glücklich darüber, was er gekocht hat, wie du schon sagst. Vor einem Jahr war das Stefan Kunz, da, obwohl auch da Klaus Koster eigentlich fast alle Verhandlungen dann geführt hat. Also ja, bin jetzt nicht der HSV, aber der HSV würde jetzt sagen, da steckt ein großes Team hinter. Und wirtschaftlich gerade war das, würde ich fast sagen, im Einserbereich, was der HSV da jetzt gemacht hat. Und da sind dann natürlich dann auch ja, Verantwortliche wie Erik Huber zu nennen, aber sicherlich dann auch Sebastian Dürschall als Kaderplaner und ja, Katrin Krüger wird da mit Sicherheit jetzt auch schon mitgemischt haben. Ja, rein die Entscheidung, was jetzt so den Kader angeht, da halte ich mich jetzt nochmal ein bisschen zurück. Da würde ich jetzt sagen, war es eine 2 minus.
Man merkt, dass Henrik heute mit Sebastian Dürschall ein Interview geführt hat. Vielleicht eine kleine Leseempfehlung, wenn das dann bald auf abendblatt.de/HSV erscheint. Aber dadurch will er natürlich nicht nur Costa loben, sondern der Sebastian Dürschall hat ja auch seinen Anteil.
Er hat sich zunächst vor den konkreten Zahlen gedrückt. Ist hinten raus, hat er sie dann doch noch gegeben. Dann gibt mir jetzt noch eine allerletzte Zahl, beziehungsweise 2. Am Wochenende spielt am Sonntag der HSV gegen Mainz 05. Erstes Heimspiel, 57.000. Die Zahlen wissen wir. Jetzt wollen wir wissen, wie es ausgeht.
Ich setze auf Heimsieg, 2-1 für den HSV. Die Heimspiele gegen Mainz und Köln müssen gewonnen werden bei dem Auftaktprogramm.
Schließe ich mich an. 1-0 für den HSV.
Wunderbar. Ich sage 3-0 und dementsprechend können wir drei uns dann noch in der nächsten Woche wieder hier unterhalten. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast in Hamburg. Sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.